Möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Zeit, in der Jesus lebte, wo er da war, nicht nur im Heiligen Geist, sondern real als Mensch unter uns, und möchte euch mitnehmen in eine Zeit, wo er verherrlicht worden ist. Und anfangen möchte ich mit dem Wort Erfrischung. Wo steht in der Bibel über die Erfrischung? Wer weiß das? Was steht in der Bibel über Erfrischung? Und wo vor allen Dingen? Okay, dann bitte ich nochmal anfangen. Okay. Vater, ich möchte dir Dank sagen, dass du treu bist, Herr, dass du gerecht bist, dass du heilig bist, Herr. Du siehst, Herr, du siehst mich, du siehst meine Gedanken, meine Empfindungen, meine Gefühle, Herr, mein Versagen und meine Ermunterung. Ich danke dir, dass du treu bist, und ich möchte dir den heutigen Tag geben und dich bitten, dass du herrlich verherrlicht wirst, Herr, dass du sichtbar wirst und dass du jedem Einzelnen begegnest und ihm das gibst, was du ihm geben möchtest, Herr. Amen. Erfrischung, Apostelgeschichte. So tut nun Buße. Mikro, hallo, hört er mich jetzt? Alles. Die Zeit der Erfrischung komme vor dem Angesicht des Herrn. Deswegen muss der Mensch lernen, damit Gott ihn erfrischen kann. Damit er nicht mehr das alte Leben lebt, nur er und was weiß ich, seine Gedanken, dass Gottes Geist in ihm ihn erfrischen kann. Und dass er den sendet, der zuvor zu Christus, Jesus, Jeshua, Jod. Erfrischung, was ist griechisch? Anaphyse. Quicken, Atem holen, aufatmen, in der Ruhe. Lesen habe und vorbereitet, habe ich gedacht, Mensch, das wünsche ich mir. Meiner Seele. Und das bietet Gott uns an. Hallo? Ich habe ein Wackelmikrofon. Danke. Und drin? Hört man mich? Amen. Dann geht's weiter. Gut, ich komme aus dem Jugendbereich. Ich habe Jugendarbeit gemacht und ich habe alle meine Predigten auf Folien vorbereitet. Weil ich früher, wenn ich gepredigt habe, bin ich von Höckchen auf Stöckchen gekommen. Und man hat mir gesagt, Mensch, wo wolltest du eigentlich hin? Was war dein roter Faden? Und ich habe gesagt, ich muss vorbereitet sein, damit nicht ich sichtbar werde, sondern was der Herr vorbereitet hat oder was ich vorbereitet habe, und Jesus sichtbar wird. Zeiten der Erfrischung. Schauen wir mal in Johannes 7, Vers. Das funktioniert irgendwie nicht. Mal. Alles klar, hört man mich? Da forderten seine Brüder Jesus auf, mit ihnen nach Judäa zu gehen. Komm mit und zeige deinen Anhängern dort, welche Wunder du tun kannst. Kein Mensch versteckt sich, wenn er bekannt werden will. Wenn du schon Wunder vollbringst, dann tue sie es vor aller Welt. So konnten seine Brüder nur reden, weil sie nicht an ihn glaubten. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren zu dem Fest, da ging auch er hinauf. Nicht öffentlich, sondern heimlich. Was war das für ein Fest? Ich habe bei der letzten Predigt schon gesagt, wir müssten schon von der Bibel her wissen, warum Jesus das gesagt hat und auf was er sich bezog. Er ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Und das Alte Testament ist ja nicht hinfällig. Und auch wenn die Pharisäer das meinten, dass Jesus gekommen ist, um das alles aufzulösen, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und ich möchte mitten hineinnehmen heute in ein Fest, wo er das ganz klar zum Kennen gebracht hat. Was war das für ein Fest? Sukkot. Was ist Sukkot? Wer weiß das? Das Laubhüttenfest. Aber vor dem Laubhüttenfest gab es andere Feste. Und zwar fing das Ganze am 1.10. an, dieses Jahr im Jahr 5784 nach hebräischem Kalender. Das ist der Monat Tischri. Das war das Yom Teruah, der Tag des Hornblasens, ein jüdisches Neujahrsfest. Ihr sollt eine heilige Versammlung halten, keinerlei Dienstbarkeit sollt ihr tun, ein Tag des Hornblasens soll es sein. Und kurz nach diesem Tag des Hornblasens, dem jüdischen Neujahrsfest, Und jetzt möchte ich dich mal bitten, Dieter, dass du mal zeigst, wie das ist mit dem Hornblasen. Wir haben ja keine Ahnung, wie diese Feste abliefen, aber Dieter nimmt uns mal hinein, wie das ist, wenn das Horn geblasen wird. Das war der Tag des Hornblasens. Da wurde überall in Israel das Horn geblasen. Und dann gab es kurz danach, eine Woche später, das Yom Kippurim, den Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag am 10. Monat des 7. Monats, also am 10. Juli. Eine heilige Versammlung soll es für euch sein und ihr sollt die Seele durch Fasten erniedrigen. Höchster jüdischer Feiertag. 10-tägige Buß- und Fastenzeit. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird 25 Stunden gefastet. Beim Versuch, sich mit Gott ins Reine zu bringen, müssen vor allem die Mitmenschen um Verzeihung gebeten werden. Ihr seht, das ganze jüdische Fest- und Feiertagszeremonie hatte immer was damit zu tun, damit Menschen in Einheit mit Gott und untereinander leben. Und dann gab es das Laubhüttenfest. Hebräisch Sukkot, Laubhütte, Weinerntefest vor dem Exodus, Jahresanfang des jüdischen Kalenders, Erinnerung an die Wüstenwanderung, Wohnen an der Laubhütte, Einweihung des Tempels von Salomo, auch am Laubhüttentag, und am letzten Tag gab es das Fest der Torahfreude. Das Fest der Torahfreude. Und das Wassergussopfer. Die Schilochquelle in Jerusalem gießt Wasser von mir aus, damit ihr mit Wasser gesegnet seid. Und darum geht es mir heute. Als die Festwoche zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel und lehrte öffentlich: Was ich euch sage, sind nicht meine Gedanken, es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Worte sind, meine eigenen Gedanken. Als die Pharisäer hörten, dass Leute über Jesus redeten, beschlossen sie zusammen mit den führenden Priestern, Jesus verhaften zu lassen. Und sie schickten einige Menschen der Tempelwache los. Die wollten ihn verhaften. So kehrte die Tempelwache nach einiger Zeit zurück und berichtete den Priestern, Hohepriestern und den Pharisäern, ob sie Jesus gefangen hatten. Nein, hatten sie nicht. Was bringt ihr denn nicht mit? Stellten die Soldaten sie zur Rede. Die Soldaten verteidigten sich. Noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Noch nie. Und da fragten die Pharisäer sie und wurden ärgerlich: Habt ihr euch auch beschwatzen lassen? Gibt es etwa uns Mitglieder im Hohen Rat bei uns auch nur einen einzigen, der an diesen Menschen glaubt? Und jetzt kommt die Stammaussage der Pharisäer: Nur dieses verfluchte Volk läuft ihm nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Jesus ist gekommen, um dem Volk zu dienen. Da komme ich auch irgendwann später auch nochmal zu. Weil die Pharisäer haben nur sich und ihre Religion gesehen, was ihnen dient. Und sie haben das Volk als verflucht angesehen. Was für ein Unterschied zwischen Jesus und den religiösen Leitern. Die dritte Zeremonie während des Laubhüttenfests ist das Ritual mit Weihwasser. Am ersten Monat des Sukkats zogen die Priester zum Teich Silo um einen goldenen Behälter mit genügend Wasser für die 7 Tage des Festes zu holen. Das war geweihtes Wasser. Die Priester trugen jeden Tag das Wasser zum Altar, dann gossen die Priester den Inhalt in 2 Silberschalen aus. Der eine beinhaltete Wasser, der andere Wein. Das war eine Akt des Gebetes und ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott mit der Bitte um Segen für Regen, für die Ernte. Die Propheten Sacharja, Jesaja und Hesekiel werden vorgelesen. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Zu der Zeit wird in Jerusalem eine Quelle lebensspendenden Wassers, Krankheit heilend und Sünde befreiend. Es fließt, Dankeschön, das ist aber lieb. Ja, danke. Oh, Mama, ich habe einen total trockenen Mund. Es fließt nur zur einen Hälfte ins Tote Meer, zur anderen ins Mittelmeer. Wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Der Prophet Zacharja, lange vor Jesus. Wenn aber irgendein Volk nicht nach Jerusalem kommt und den Herrn verirrt, wird auf sein Land kein Regen fallen. Dürre. Das gilt für die Ägypter genauso wie für alle übrigen Völker. Sie alle wird Gottes Strafgericht treffen, wenn sie das Laubhüttenfest in Jerusalem nicht mitfeiern. Ich meine, da würde ich aber als Nichtgläubiger würde ich sagen, oh, wenn das war es, dann habe ich aber hier mit meiner kleinen Parzelle und meinen Möhren, die ich immer anpflanze, wo ich immer gieße, und wenn kein Regen da ist, dann sehe ich aber alt aus. Das würde ich mir überlegen. Das war etliche Jahre, Jahrhunderte vor Christus. Und dann wird weiter vorgelesen in Hesekiel. Und das ist ein Vers, über den alleine lohnt es sich schon zu predigen. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Gott begegnet Hesekiel in einer Vision. Und er sieht den Tempel und Gott nimmt ihn mit hinein. Hesekiel, lange vor Christus, was Gott einmal tun wird. In diesen Tempel und von diesem Tempel hinaus. Dort entdeckte ich das Wasser unter der Schwelle hervor. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Und er ließ mich nach 500 Meter durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Dann ging es nach weiteren 500 Metern bis an die Knie und nach weiteren 500 Metern bis an die Hüfte. Wasser, das aus dem Tempel durch das Osten nach Jerusalem hinausfließ. Eine kleine Quelle, die immer größer wurde. Knöchel, Hüfte, das Wasser war da. Und nach weiteren 500 Metern wurde es ein tiefer Fluss, durch den man nicht mehr hindurchgehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Das sah Hesekiel, was Gott tun will mit dem Tempel. Ich sah, wie auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Dieser Fluss fließt nach Osten in das Gebiet oberhalb des Jordan. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Wasser. An beiden Seiten des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Früchte. An was erinnert uns das? Kleine Herde, an was erinnert uns das? Das gibt es noch einmal, dasselbe Bild in der Offenbarung. Ich sah einen breiten Strom, an beiden Seiten sah ich Bäume des Lebens. Das sieht Hesekiel schon im Alten Testament und weist darauf hin, was Gott tun möchte mit dem Tempel. Was sagt Jesus über den Tempel? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und 70 nach Christus wurde der Tempel abgerissen. Es gab keinen Tempel mehr. Es gibt kein Allerheiligstes mehr. Wo kommt das Wasser her? Wo fließt es durch die Schwelle? Wo geht es hin? Und wer ist es, der das bevollmächtigt? Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor. Und ihre Blätter dienen zur Heilung für die Menschen. Mama mia, wie schön. Dann Jesaja, Gottes Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen. An jedem Tag werdet ihr sagen, lobe den Herrn und preist seinen herrlichen Namen. Erzählt den Völkern, was er getan hat. Ruft in die Welt hinaus, wie groß und erhaben er ist. Schauen wir uns den Tempel mal an. Wir haben vorhin von irdenen Gefäßen gesprochen. Das sind wir, irdene Gefäße, in die Gott seinen Geist hineingelegt hat. Wer ist der Tempel? Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Nicht mehr das aus Stein gebaute Gebäude, sondern jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, sein Herz Christus gegeben hat und Jesus in ihn hineinkommen konnte und ihn lieb hat und mit ihm geht, im ganz Privaten, ist ein Tempel Gottes. Es gibt den Vorhof. Das ist der Leib. Es gibt das Heiligtum. Das ist die Seele, die uns manchmal ganz schön querstellt. Ne? Fürchte nicht, du, warum bist du so unruhig in mir, du Seele? Lobe Gott. Und es gibt das Allerheiligste. Das ist der Geist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Gottestempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wir leben nicht mehr für uns. Keiner von uns. Keiner von uns lebt für sich. Auch wenn es unserer Seele noch so dreckig geht und sie schreit, oh, ich brauche immer das und ich will das und ich will das und ich will das und das. Die Seele ist ja immer. Aber Gottes Geist wohnt in uns. Er hilft unserer Seele, zur Ruhe zu kommen. Manchmal ist es nicht einfach. Manchmal schreit unsere Seele. Manchmal haben wir auch keine Antworten. Manchmal haben wir so viel Mist gemacht, dass wir meinen, uns kann gar nicht vergeben werden. Und wir schreien uns und sagen, Herr, hier bin ich. In deine Kraft ist in schwachen mächtig Hilfe. Und dann kommt Gottes Geist. Ich habe mal geschrien zu Gott. Geschrien, geschrien. Ich war auf einer Jugendfreizeit und mir ging es echt dreckig. Mir geht es manchmal dreckig. Ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht mit meiner Jugend zusammen, keine Ahnung. Es war in Hameln und da habe ich im Wald, es war früh morgens, da habe ich im Wald geschrien, Jesus, so laut ich konnte. Ohne Flex jetzt. Und ich habe dann hoffentlich hört mich keiner hier, Jesus. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, Gott spricht zu mir und sagt zu mir, hör auf zu schreien. Ich sage, hä? Fang an zu danken. Und ich hoffe, was soll ich denn danken? Oder für was kannst du denn danken? Und das ist mir so eingefallen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dann fiel mir plötzlich ein, wo ich das alles schon erfahren habe, seine Kraft. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Und je länger ich dankte, obwohl es mir echt dreckig ging, desto besser ging es mir. Ich fing einfach für die Situation an zu danken, in der ich war und dankte Gott, dass er mich lieb hat. Was sagt die Bibel? Im Danken, da liegt Segen, ne? Und dem Danken zeigt er sich uns. Und wie oft sind wir am, oh Vater, bitte, 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 bitte. Und hier nochmal und da nochmal. Ich kenne mich, ich weiß, wie ich bin. Und die meisten Menschen sind so. Aber wenn wir dafür danken, was Gott uns gegeben hat, dann können wir, wird er uns überreich beschenken. Ich sage nur Speisung der 5000, wird auch nochmal eine Predigt werden. Was hat Jesus gemacht, als er die 5 Brote und 2 Fische hatte? Herr, bitte, 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 wir brauchen mehr, mehr, mehr. Nein, er dankte Gott. Und alle wurden satt und 12 Körbe übrig. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Wir haben also auch sehr sorgsam mit unserem Körper umzugehen, mit unserer Seele und mit unserem Geist. Das ist ein Schatz in irdenen Gefäßen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel sind wir, seid ihr, jeder von uns. Egal, wie gut du dich als Christ fühlst und wie viel Vater unser du so und so oft betest, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dein Herz und deine Seele mit Gott eins sind. Das Laubhüttenfest, Rosh Hoshana Rabbat, rette jetzt. Am letzten Tag erreicht die Wasserweihe den Höhepunkt des Festes. Die Priester umrunden den Altar 7-mal und gossen Wasser in großem Prunk und Zeremonie aus. Es gibt Quellen, die sagen, dass sogar ein Springbrunnen von der Siloer Quelle bis nach Jerusalem unten floss und dieses Wasser aus der Springbrunnenquelle hervorquoll. Das war der Höhepunkt des Festes. Und das war das, wo Jesus dann auf dem Fest war und sagte, am letzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und sprach, wenn der dürstet, der komme herzu und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebendiges Wasser wie ein Strom. Was heißt das? Ich habe Jesus aufgenommen und hier ist Knut, der möchte jetzt gerne ein Bier trinken. Aber er weiß ganz genau, dass seine Frau sagt, schon wieder ein Bier. Und er weiß auch ganz genau, dass Bier nicht so gut für den Körper ist. Und er weiß auch, dass Bier ganz schön zusetzt. Also trinkt er lieber Wasser. Aber die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Bibel es sagt, wer an mich Jesus glaubt, wie die Bibel es sagt, wer an mich glaubt, wie die Bibel es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann stehst du neben mir und sagst, kann ich mal für dich beten? Er sagt, ja, kann ich dir die Hände auflegen? Ja, und dann fließt es über. Wir sind nicht diejenigen, die heilen. Keiner von uns kann heilen. Und sind wir noch so geistig gut drauf, keiner kann heilen. Wer heilt? Der Heilige Geist durch Jesus. Was sagt Paulus, was sagt Petrus, als er am Tempel war und den armen, verkrüppelten Mann sieht? Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesus Christus. Steh auf und sei gesund. Und das ist lebendiger Glauben. Dass Gottes Geist in uns zum Sprudeln kommt. Dass er in uns hinausfließt in die Welt. Dass da, wo wir sind, Gottes Geist sichtbar wird. Dass da, wo wir sind, Gott Reich Gottes bauen kann. Nicht wir. Gott möchte sein Reich bauen. Und er möchte uns kleine Hanseln dazu gebrauchen, damit er sichtbar wird, damit er verherrlicht wird. Und nicht wir, oh, ich kann das und schon mal gepredigt und wow, ich kann Lobpreis machen, ich kann Bongo spielen, toll, und jeder kann mich gebrauchen. Es geht um ihn, allein um ihn. Und wenn er in uns sichtbar wird, dann geht es auch uns gut. Dann ist unsere Seele ein überquellender Bach. Ich habe das mal erlebt. Ich war mal damals mit Georg Topp mal einen Straßenansatz gemacht und wir standen in so einer Gruppe mitten in der Fußgängerzone in Braunschweig und dann kamen Leute, waren am Einkaufen und einer aus der Gruppe, das war damals eine italienische Missionsgruppe, hat mit uns da missioniert, stand auf und predigte und hat die Leute angemacht. Warum hört ihr uns nicht zu? Warum geht ihr einkaufen? Gott kommt bald wieder und Jesus lebt und tralala, tralala, tralala. Und die Leute sind vorhin vorbeigegangen. Und ich saß da, ich war ganz frisch Christ, ich habe null Ahnung gehabt, null. Und ich habe gedacht, Herr, du bist mir doch damals beim ersten Mal mit Liebe begegnet. Du hast mir doch gezeigt, dass du mich lieb hast und mir Liebe schenken möchtest. Warum zeigst du es den Leuten denn nicht? Und plötzlich spricht Gottes Geist und sagt, Knut, du bist der Nächste. Noch nie vor auf der Straße ein Wort gesagt. Ich habe gesagt, Herr, wenn du hier nichts sagst, ich sage hier gar nichts. Und dann drehte sich der Leiter um und sagt, du bist der Nächste. Und ich habe gedacht, oh, das kann ja heiter werden. Ne? Und dann war ich dran, stand da, habe keine Ahnung gehabt, was ich sage, habe den Mund aufgemacht und die Leute sind stehen geblieben. Warum? Ich könnte von dem erzählen, was Jesus getan hat, dass er uns liebt. Egal, ob du nach Karstadt gehst und mal wieder ein Schnäppchen machen willst oder nach Aldi, um wieder, was weiß ich, für einen Kaffee zu kaufen. Er liebt uns so, wie wir sind. Er möchte gern mit uns Gemeinschaft haben. Dazu sagt die Apostelgeschichte, müssen wir Buße tun, damit Erfrischung kommt vom Herrn. Damit wir ein fröhlicher, lebendiger Haufen sind. Eine kleine Herde, die sich bewegt, wo Gott hinzuziehen kann, damit andere sich mitbewegen. Es geht gar nicht mal um, dass wir hier predigen oder was darstellen. Damit meint er den Heiligen Geist, der auf alle kommen würde, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie aber erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, die Apostel. Und dann ist auch nochmal ein Predigtthema, hinaus in alle Welt, ne? Bis an die Enden der Erde. Durch 12 Hanseln auf alle verteilt, hat Gott gewirkt. Ne? Und dann sagt Paulus in der Apostelgeschichte, der Geist wehrte mich weiterzugehen. Ich musste den Weg gehen. Wow, wenn Gott erstmal die Hand auf dein Herz legt und sagt, und seine Kraft kommt und sagt, Mensch, hier ist irgendwie eine Mauer, hier kann ich nicht weiter. Ach, hier soll ich lang. Bisschen hoch, aber ich gewöhne mich dran, okay. Wenn Gott einen führt, ist es nur gut. Jesus erwiderte, wer von dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Ihr kennt die Stelle mit der Frau am Brunnen. Gib mir Wasser zu trinken. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle des ewigen Lebens werden. eine nie versiegende Quelle. Wahnsinn, ja. Okay, weiter. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, Nikodemus, der Mensch muss wiedergeboren werden. Soll ich denn in meinen Mutterleib zurückkehren? Wie soll denn das gehen? Ihr sagt, der Mensch muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Aus Wasser und Geist. Wasser. Was ist Wasser? Ich bin gerne im Urlaub, ich bin gerne am Meer, ich bin gerne im Wasser. Ich liebe das total, im Wasser zu sein. Ich dusche sehr gerne. Also Wasser ist für mich was total Schönes. Und Gott nimmt das als Beispiel für unser Leben, dass wir durch Wasser gereinigt werden. Dass das Wasser in uns uns reinigt und zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben spült. Ins ewige Leben. Wenn ich manchmal nachts bete und wach werde und sage, und dann merke ich Gottes Sauer oder wie auch immer, das ist wie eine übersprudelnde Quelle. Es ist einfach schön, mit nichts anderem zu vergleichen. Schauen wir uns mal an, was in der Offenbarung steht. Nun zeigte mir ein Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Wie Hesekiel das gesagt hat, von dem Tempel ausgehend. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Und das Wasser ist klar wie Kristall. Wart ihr schon mal im Gebirge, Gebirgsfluss? In der Schweiz und kann man das sehen. Klar wie Kristall. Sie sehen einzelne Kieselsteine auf dem Grund. Wasser, klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße des Flusses fließt, der Stadt fließt, himmlische Jerusalem, goldene Straßen, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal Früchte im Jahr. Jeden Monat aus neue. Jeden Monat neue Früchte. Und die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Wahnsinn. Wir sind gerade dabei, unseren Garten ein bisschen herzurichten. Wir haben 2 kleine neue Bäume gekauft, kleine Bäumchen. Und die haben wir eingepflanzt. Und ich jedes Mal, wenn ich dann frage, schön. Und Bäume sind was Tolles. Und das sind Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte für einen Baum, äußerst ungewöhnlich. Und die Blätter dienen zur Heilung für die Nation. Das wird einmal im himmlischen Jerusalem sein. Und wir werden dabei sein. Ich habe heute euch auch ein Gefäß mitgebracht. Das ist mein irdenes Gefäß. Ein 1-Liter Bierkrug. Habe ich früher oft Bier draus getrunken. Fand ich immer toll. Da konntest du dich festhalten, konntest trinken. Und wenn du alle warst, geguckt und dann noch eine Flasche rein. 1 Liter Bier. Und die Bibel sagt, dass wir Gefäße sind. Und wenn wir Gefäße sind, sagt die Bibel in 1. Mose, hat Gott seinen Geist in uns gegeben und hat aus Erde den Menschen gemacht. Und so ist seine Schöpfung in uns sichtbar. Das sind wir. Knut Adler, aus Erde gemacht und wird auch Erde wieder werden. Ich habe nicht so gute Erziehungsmöglichkeiten gehabt und ich habe auch nicht so gute Gene. Ich war früher, als ich noch nicht Christ war, im Oktober habe ich mal nachgedacht, wie bringst du dich um? Das war mein Endziel, ich wollte aus dieser Welt raus. Ich war Sternzeichen Jungfrau, als man nicht so war. Und ich fand immer mein Leben blöd. Ich war der Kleinste in der Klasse, fand alles, alle. Mein Vater war Alkoholiker, den haben wir als Christ mal besucht. Und dann ist er jede halbe Stunde aufgestanden zum Schrank, hat eine Flasche rausgenommen, hat nachgegossen und hat getrunken. Jede halbe Stunde. Spiegeltrinker. Mein Vater ist gegen einen Baum gefahren, mit seiner Freundin zusammen, war sofort tot. Auto total zermatscht, Freundin hat ein halbes Jahr im Koma gelegen. Sein Bruder, der ältere Heinz, war auch Trinker. Der hat auch regelmäßig, war er so breit, dass er nichts mehr erkennen konnte, ist an Alkoholdemenz in einem Altersheim gestorben. Und sein jüngerer Bruder, mein Onkel Hartmut, hat mit der Reife gemacht, hat Kaufmann gelernt, war gar nicht so doof, hat eine gute Frau gehabt, hat eine eigene Firma aufgebaut gehabt, hat einen Porsche gefahren, hat eine riesen Villa gehabt in Sauerland. Ihm ging es recht gut. Letztes Mal habe ich ihn gesehen vor dem Haus meiner Tante, in ganz stinkigen Klamotten, eine Reisetasche dabei, voller Alkohol, ein Hund, Alkoholiker. Alles versoffen und verbraten. Als meine Tante gestorben ist, wurde die Erbschaft aufgeteilt. Mein Vater hätte erben können um seine beiden Brüder. Und dadurch haben wir erfahren, dass mein Onkel Hartmut in einem Abrisshaus verbrannt ist, das irgendjemand in der Nacht angesteckt hat. Eine Alkoholikerfamilie. Meine Mutter hat sich umgebracht, da war ich 10. Kann mich noch gut daran erinnern. Und meine zweite Stiefmutter hat sich auch umgebracht, da war ich aber schon Christ. Ne? Ihr merkt, mein Gefäß, was soll ich meinen Kindern mitgeben? Was soll ich ihnen sagen, wie mein Vater mich erzogen hat? Nee, danke. Das wollte ich, nicht so enden. Wenn meine Schwester mich geärgert hat, hat sie immer gesagt, du bist wie der Vater. Dann habe ich mich geärgert, das wollte ich nicht sein. Ich wollte jemand anders sein. Ich wollte not half the man I want to be, in the Beatles. Ich wollte jemand anders sein. Und dann, sagt Gott, aus Wasser und Geist wir wiedergeboren werden. Dann gibt Gott seinen Geist in uns hinein. Und mit einmal merken wir, wow, da gibt es ja doch noch mehr. Wow, ich kann mich ausruhen. Oh, das ist schön. Oh, ich habe als Christ erstmal wieder riechen können. Ich habe lange Zeit Drogen genommen, ich habe nicht riechen können. Ne? Und als Christ konnte ich wieder riechen. Ich habe die Vögel gehört, wie sie zwitscherten. Ne? Gott hat seinen Geist in uns hineingegeben. Aber wie sieht das aus? Und wir sind Christen. Was sieht man? Die Spitze des Kirchturms. Ah, der ist Christ. Der geht am Sonntag in die Kirche. Das muss ein Christ sein. Aber wird ein Auto heil, wenn man es in der Waschanlage fährt? Nee. Auto muss repariert werden. Das heißt also, Gott möchte uns erfrischen. Er möchte uns lebendiges Wasser geben. Und wie gesagt, dass das Wasser aus uns heraus eine sprudelnde Quelle wird, die ins ewige Leben führt. Das heißt, diese Quelle muss sprudeln. Dieser Teich muss gereinigt werden. Und sprudeln 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 und sprudeln. Die Quelle ist versiegt. Aber wer wird jetzt sichtbar? Jesus. Jesus wird in uns sichtbar, weil die Quelle sprudelt, weil der Heilige Geist uns erneuert. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag möchte Gott mit uns die Gemeinschaft haben, die sich schon immer mit den Menschen gewünscht hat. Und Gott möchte uns seinen Geist geben, dass sein Geist in uns heraus sprudelt. Und wir wie die Quietscheenten durch die Gegend laufen und alle sagen, irgendwas stimmt nicht mit dem, der hier. Der spinnt doch, oder? Ist der betrunken oder was? Ja, so ist er, vom Heiligen Geist, trunken vom Heiligen Geist. Wie in der Apostelgeschichte. Sie sahen sie und sprachen, sind die Männer, sind da betrunken? Und was sagt Petrus? Nein. Liebe Brüder, sie sind voll des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob er schon mal auf Veranstaltungen war, wo der Heilige Geist geflossen ist. Ich habe das mit meiner Tochter erlebt. In Toronto. Große Airport-Church, über 1000 Leute. Und dann kam der Prediger. Und ich bin nach Toronto gefahren, weil wir eingeladen wurden, mit einem Freund dort Urlaub zu machen. Und ich hatte vorher Angst, oh, wenn ich da hinkomme, Gott wird mit einem kleinen Hammer kommen, wird mir auf den Kopf hauen, wird sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Und da kam eine Frau aus der Gemeinde und sagte, Knut, ich habe einen Traum gehabt. Ich habe dich gesehen, wie du in einer großen Kirche bist. Und Gott möchte dich segnen. Ich wusste sofort, von was sie sprach und habe geheult. Ne? Sie kam am nächsten Tag wieder und sagte, ich habe noch was vergessen. Es war eine englischsprachige Gemeinde. Dann war ich in Toronto. Dann wurde der Heilige Geist ausgegossen, hier mit Zungen reden und umkippen und im Geist ruhen und die ganze Fülle. Und ich habe gedacht, ich muss nach vorne gehen, ich muss mich segnen lassen. Und dann wurde ein Aufruf gemacht und ich schnell nach vorne und stand er da. Dann wurde für die Leute gebetet, die Hände aufgelegt und die Wind, die Fliegen umgekippt. Nur ich nicht. Ich stand immer noch da. Das ist mir schon in Braunschweig passiert. Alle sind umgekippt, nur ich nicht. Und ich habe gedacht, irgendwas ist vielleicht an dir faul. Oder vielleicht ist das ja gar nicht von Gott. Vielleicht ist er ja gar von unten. Und ich habe gedacht, das muss ich eigentlich. Nächstes Mal wieder nach vorne. Und wieder Hände auf, alle sind umgekippt, ich nicht. Am dritten Abend habe ich gedacht, nee, diesmal lasse ich mich fallen. Für alle wurde gebetet, alle sind umgekippt. Und ich habe gedacht, jetzt, warum habe ich mich nach hinten fallen lassen? Das hat ganz schön wehgetan. Und es hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun gehabt, nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, das war's, ich weiß Bescheid, das ist nicht von Gott. Und dann haben wir in Kanada Urlaub gemacht, 2 Wochen. Wohnmobil, Cottage im Wald, war schön. Und die letzte Woche sind wir nach Toronto zurückgekommen, war wieder Airport Church. Und wieder Aufruf und wieder Heiliger Geist. Und da musste man sich hin in so einer langen Reihe aufstellen. Dann haben die Ältesten für einen gebetet. Und ich habe mich auch in dieser Reihe aufgestellt. Dann kam der Älteste. Und ich habe gesagt, Gott, wenn das von dir ist. Und haben nach vorne zum Pastor geguckt. 500 Meter oder 200 Meter entfernt. Dann soll er jetzt zu mir kommen und für mich beten. In dem Moment hat der Pastor mich angeguckt. Und stand vor mir. Und hat für den gebetet, der für mich gebetet hat. Und mit einmal bin ich ganz sanft nach hinten gefallen und umgekippt. Ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe, aber es war einfach nur schön. Ne? Und so möchte Gott uns begegnen, auch wenn unser Verstand meint, ey, das kann doch gar nicht von Gott sein. Wo ist denn da Gott? Ne? Die Gläubigen sind ja verrückt, die sind ja müssen viel anständiger sein. Aber Gott möchte, und gerade durch seinen Geist, ne? Was hat David gemacht, als sich der Geist Gottes ihm bemächtigte? Er hat getanzt vor den Leuten. Ne? Er war außer Rand und Band. Er war voller Freude, voller Enthusiasmus. Das ist das, was Gott möchte. Wer an mich glaubt, wie die Bibel es sagt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Was fließt von uns? Gucken wir uns das mal an. Entweder eine Quelle, wo wir Wasser bekommen, das ist gerade für uns reicht. Oder eine sprudelnde Quelle, das ist der Berliner Garten hier, wo Wasser überfließt und die Leute auch nass werden, wenn sie rankommen. Oder aber richtig sprudelnde Quelle, wo der ganze Körper Wasser verstreut. Oder aber eine Wasserfall. Das ist der Iguazu-Wasserfall. Ich war in meiner Jugendarbeit ganz oft in Argentinien und Paraguay und wir sind auch regelmäßig zu den Iguazu-Fällen gefahren. Und ich habe das genossen. Es war Wahnsinn. Und ich möchte euch mit einem kleinen Film mit hineinnehmen, wie solch ein überfließendes Wasser rauschen kann. Am besten machen wir das Licht aus, geht das? Oder könnt ihr Genuss sehen? Okay, ich mache mal einfach mal an. Also abgesehen davon, dass die Fälle imposant sind und dass es schön ist, da zu sein und auch mit dem Boot da zu fahren, hat mich eine Sache besonders fasziniert. Und zwar gibt es da das Rondell, habt ihr gesehen, wo die ganz große Wasser runterfließt. Da stand ich und man wird da auch ein bisschen nass durch diesen ganzen Dunst, der da hochgewölbt wird. Aber ich konnte mich, Claudia war mit und auch Ben, wir konnten uns gar nicht richtig unterhalten, weil es war so laut, das Rauschen, so laut. Und ich musste unmittelbar an eine Stelle aus Offenbarung denken. Jesu Haupt aber war und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, die im Ofen glüht. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wahnsinn. Und ich habe das halt bei den Iguazu-Fällen das erste Mal, wie das ist, wenn großes Wasser rauscht. Das ist richtig laut. Richtig schön, aber laut. Ne? Und das steht in der Offenbarung, seine Stimme, aber wie das Rauschen großer Wasser. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber wenn er zu uns kommt und sagt, wie beim verlorenen Sohn, komm in meine Arme, ich hab dich lieb. Ich weiß, dir geht's nicht gut, aber ich hab dich lieb. So wie du bist, so wie du bist, habe ich dich geschaffen. So wie du bist zwar ein kleiner, verkrüppelter Egoist, aber ich bin mit dir. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Wir machen das schon. Ne? Komm her, in meinen Arm oder auf meinen Schoß. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gespürt hat, wenn Gott einen Arm nimmt. Ich habe das auf einer Jugendveranstaltung erlebt, wo wir vor den Thron Gottes auf seinen Schoß sitzen sollten. Stuhl in die Mitte gestellt, sollte man sich draufsetzen. Und dann kamen etliche Leute, haben sich da vorgekniet. Aber der hat gesagt, der Prediger soll auf seinen Schoß sitzen. Und ich habe gesagt, weil keiner mehr da war, habe ich mich auf den Stuhl gesetzt. Und Gott hat mich in seinen Arm genommen. Ich habe seine Liebe gespürt und habe ein Bild gesehen für mich so. Wie wird das sein, wenn Gott uns in den Arm nimmt? Wenn er uns in den Arm nimmt und wir seine Stimme hören. Hey, geliebtes Kind. Okay. So, nachdem ihr diese Botschaft aufgenommen habt, gehört ihr nun Gott, sagt Paulus. Nicht an die Ephemer, sondern Epheser. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Das ist das, wo ich meine Probleme mit hatte. Ich meinte ein paar Mal in meinem Leben als Christ, ist vorbei, du hast versagt, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Hier hast du versagt, hier hast du Menschen verletzt, hier hast du, egal was es ist, wo ich denke, das kann Gott dich gar nicht mehr lieb haben. Ne? Kannst gar nicht mehr zu Gott kommen und sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ja, ne? Und dann geht es vorbei, aus. Ich habe gedacht, wenn es jetzt aus ist mit Gott, was habe ich dann für eine Chance fürs ewige Leben? Keine. 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 Das bedeutet, warum brauchst du ein Weiterleben, warum soll ich mich abrackern? Ich mache Schluss, ich bringe mich um. Ein paar Mal gehabt, ein paar Mal. Und dann ist Gott immer wieder auf seine unaussprechliche Art und Weise gekommen. Ich habe seine Liebe gespürt, hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey Alter, gut, es ist gut, beruhig dich, ich habe dich lieb. Kannst du nicht begreifen, aber ich finde es toll. Und er hat uns diesen Heiligen Geist als Siegel aufgedrückt. Als Siegel bedeutet, wenn etwas versiegelt ist, ist es versiegelt. Dann ist Schluss, dann kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Abgeschlossen, vorbei. Da kann weder der Feind das rauben, noch ein Freund und sagen, komm, ich habe dafür viel Besseres, wir gehen mal eintrinken. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Auch wenn wir es vielleicht nicht spüren. Du bist versiegelt. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Ich bin froh. Dann werden wir Gott loben und in seiner Herrlichkeit preisen und loben. Und der Geist und die Braut, die sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Komm. Und wenn er dürstig ist, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, der ruft, kommt. Und wer da durstig ist, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das war meine Botschaft für heute Morgen und ich möchte gerne für euch beten, wenn ich darf. Herr, du weißt, wie wir sind, Herr, und ich möchte einfach Dank sagen, dass du zuerst Ja zu uns gesagt hast, dass wir Gefäße der Ehre sein sollen, Herr. Und ich möchte jetzt diejenigen Leute hier mal Saal bitten, Herr, die wirklich diesen Durst nach dir haben, die an ihrem Leben, an ihrer Seele verzweifeln, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst und mit deiner Fülle, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit herabkommst und sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass aus ihnen heraus eine Quelle entspringt, die ins ewige Leben fließt, Herr. Komm, Herr Jesus, komm bald, Herr. Komm und gib uns deinen Teil oben im Himmel, dass es uns gut geht und wir freudig sein können. Komm und fülle diesen Raum mit deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Amen.